Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen. Wie würde die deutsche Independent-Musikgeschichte nur ohne Alfred Hilsberg klingen?
Weiß, wie das geht, steht vor dem Haus, steht zwischen den Gleisen und dem Garten, in dem die Apfelbäume warten.
Ja, vom Punk über einstürzende Neubauten, Neue Deutsche Welle, Hamburger Schule, ohne Alfred Hilsberg und sein Zigzag-Label hätte es diese Veröffentlichung so nie gegeben. Gestern ist Alfred Hilsberg gestorben im Alter von 77 Jahren und wir sprechen über seinen Einfluss, seine Zusammenarbeit mit den Musikerinnen und Musikern. Und zwar spreche ich mit einem Musiker, der ohne Alfred Hilsberg auch nie bekannt geworden wäre, nämlich Andreas Dorau. Ist gleich im Gespräch hier bei uns. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Es war eine traurige Nachricht gestern für die deutsche Musikwelt. Alfred Hilsberg ist gestorben im Alter von 77 Jahren. Einer der einflussreichsten Labelmacher der deutschen Indie-Musikgeschichte. 1980 hat Hilsberg sein Zickzack-Label gegründet. Er hat die allererste Single der einstürzenden Neubauten da zum Beispiel veröffentlicht. Er hat auch den Begriff Neue Deutsche Welle erfunden, auch wenn der Begriff dann vom Mainstream aufgegriffen worden ist, was dann gar nicht mehr Hilsbergs Musik war. Und er war in den 90ern dann auch wieder eine sehr zentrale Figur für die Hamburger Schule, hat Bands wie Blumfeld mit aus der Taufe gehoben. Und er hat hier bei uns in Deutschlandfunk Kultur vor einigen Jahren seine Mission mal so zusammengefasst.
Ich möchte mich nicht in eine Schublade pressen lassen. Ich habe auf dem Label, wie auch sonst im Leben, immer nicht das getan, was man voraussehen konnte, sondern etwas, was für Überraschungen gesorgt hat. Ich wollte eben nicht eine Richtung, eine Ecke, einen Geschmack bedienen. Ich wollte nicht den Konsens, sondern den Widerspruch befördern. Und das ist das Zickzack-Prinzip.
Ja, so hat Alfred Hilsberg seine Arbeit selbst zusammengefasst und ich spreche jetzt mit einem Musiker, der sagt, ohne Alfred Hilsberg wäre er kein Musiker geworden und es ist dann aber doch ein ziemlich bekannter Musiker geworden, nämlich Andreas Dorau. Herzlich willkommen, Herr Dorau.
Hallo, da mal das Erste gleich. Musiker, das ist das Gute an Alfred, man musste kein Musiker sein, um bei Alfred Platten machen zu dürfen.
Ja, das das wäre jetzt auch meine erste Frage. Also wie meinen Sie das? Sie sind Musiker geworden, weil Hilsberg dazu beigetragen hat. Was hat er denn gemacht?
Also auch nochmal wieder Klugscheißern jetzt. Also ich sehe mich immer noch nicht als Musiker, weil ich eben tatsächlich kein klassischer Musiker bin.
Okay.
So, aber was Alfred gemacht hat, in erster Linie gab es eine Kolumne in der Zeitschrift Sounds, die ich regelmäßig gelesen hatte. Und die hat tatsächlich mich und wahrscheinlich viele andere dazu bewegt, sich dran zu trauen, dass man Musik machen kann. Eben, dass man nicht anstreben muss, ein technisch guter Musiker zu sein, sondern dass der Begriff Musik weiter aufgefasst werden kann.
Ja, und dann haben Sie ja Musik gemacht als Künstler oder so. Bezeichnen Sie sich als Künstler, Herr Dorau?
Ja, von mir aus dann.
Ja, okay, genau. Wie auch immer. Aber wir hören mal in diese allererste Single raus, die Sie 1980 dann bei Zickzack rausgebracht haben. Der lachende Papst, das klang so. Der lachende Papst, eine ganz frühe Zickzack-Veröffentlichung 1980. Wie ist das entstanden? Welche Rolle hat da Alfred Hilsberg gespielt?
Also ich hatte das große Glück, ich hatte sehr viele Gitarrenlehrer, weil ich immer nicht geübt hatte. Und mein letzter Gitarrenlehrer hieß Holger Hiller, der dann später der Kopf von der Band Palli Schaumburg wurde. Und der hatte eine Single schon bei Alfred rausgebracht. So, und ich hatte ja diese Kolumne gelesen und da hatte ich mir von dem einfach die Telefonnummer geben lassen und bin dann bei Alfred vorstellig geworden. Und das bei Alfred Vorsprechen sah so aus, dass man zu ihm in die Wohnung kam und er lag auf seinem Bett und man stand vor dem Bett. Es wurde einem auch kein Stuhl angeboten man plauderte und dann ging man wieder weg. So, also er hat sich vom Bett nicht erhoben, was irgendwie eine interessante Situation war.
Okay, und hat er dann einen gleich zu verstehen gegeben, ob er das interessant fand, was man ihm da erzählt
also
hat?
Also ich
nicht?
Bin, glaube ich, dreimal irgendwie bei ihm gewesen. Also ich hatte erst das Stück Lachende Papst hatte ich mit Matthias Schuster im Geisterfahrerstudio gemacht und ich hatte zwei Stücke bei Holger aufgenommen. Die fand er noch nicht so interessant und das war's, das Stück fand er dann gut und dann haben wir eine EP gemacht. Und dann habe ich noch später einen anderen Act gegründet, Falsche Fahnen, und da habe ich einen Sampler bei drauf und wir hatten eigentlich auch noch ein Album vor, zu dem es dann aber nicht mehr kam.
Und hat Alfred Hilsberg auch Ansprüche an Sie formuliert als Künstler? Hat er gesagt, was er von Ihnen möchte oder hat er Sie unterstützt oder wie sah diese konkrete Zusammenarbeit aus?
Ich glaube, also tatsächlich, eben was ihm an den ersten beiden Stücken nicht gefiel, war, die waren ihm irgendwie noch nicht progressiv genug. Oder progressiv hat er zwar, das Wort hat er nicht benutzt, aber irgendwie noch nicht eigenständig genug oder irgendwie noch nicht anders genug. Mhm. Also eben das war eben meine Anfangsfrechheit, die ich mir erlaubt habe. Eben das war eben, was das Tolle war, dass bei Alfred eben Musik rauskam, die jetzt keine Musikermusik war, sondern sozusagen der Begriff, ab wann kann man von Musik sprechen, ohne dass es gleich direkt in experimentelle Musik reingehen, sozusagen wurde durch Alfred erweitert.
Ja, und haben Sie das damals schon so gespürt oder geahnt, dass Zickzack Records dann was ganz Besonderes werden würde? War das damals schon so was ganz Besonderes? Was hat es für Sie damals bedeutet, mit Alfred Hilsberg zusammenzuarbeiten?
Also es gab da zu dem Zeitpunkt gab es ein paar Bands, die selber rausgebracht haben. Also man muss dazu sagen, überhaupt Schallplatten unabhängig veröffentlichen können, war neu. So, also es gab vorher nur Tonsteine Scherben, die das gemacht hatten. Und überhaupt, dass man irgendwie ein Presswerk hat und dann konnte man da hingehen und konnte man 1000 pressen und Vertrieb war dann Rip-Off. Das war schon mal ein Novum. So, und dass es eben so eine Zeitschrift wie Sounds gab, die auch darüber berichtete. Also dass die Platten nicht ins Leere fielen. So,
Das ist interessant, wie Sie das beschreiben, diese erste Begegnung mit Alfred Hilsberg, wie er da auf dem Bett liegt und dann kommt man da rein und zeigt, bespricht seine Idee mit ihm. Wir haben gestern auch mit Max Dax hier gesprochen, der dann ja später auch das Zickzack-Label mitgeführt hat und der hat gesagt, Hilsberg, der war nicht nur eine Jahrhundertfigur für die deutsche Musikgeschichte, sondern viele Musiker hatten auch richtig Respekt vor ihm, vor seiner Aura. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Also ich habe tatsächlich, bin Alfred immer nur bei diesen Gesprächen begegnet. Also die meisten, also viele hat er dann ja auch gemanagt, war mit denen auf Tournee oder man hat abends irgendwas zusammen getrunken. Das habe ich nie gemacht. Also insofern hatte ich eben immer nur diese Begegnung mit ihm und Angst oder sowas hatte ich nicht vor ihm, nein. Also er war ein bisschen knurrig, aber er hat auch gern gelacht.
Ja, okay, also Sie haben sich gut mit ihm verstanden. Er war ja unheimlich prägend, ne? Das haben wir jetzt auch gerade gehört, schon im Einstieg, wie er von Anfang der 80er bis in die 90er hinein einfach, ja, das, die Indie-Musik in Deutschland geprägt hat, die Underground-Musik. Ab den Nullerjahren war er dann vielleicht mehr Legende, als dass seine Neuentdeckungen dann wieder richtig bekannt geworden sind. Was würden Sie denn sagen, wie wird er weiter wirken nach dem Tod auf die deutsche Musikgeschichte?
Also ich glaube schon, dass die Zickzack-Platten oder überhaupt dieser Spirit des DIY Musikmachens, da, dass er da eine sehr prägende Figur war und dass das weiter einen Nachhall findet. Ja.
Das sagt der Musiker Andreas Dorau, der seine Karriere als Künstler oder als Musiker, wie er sich selber gar nicht bezeichnet, eben Alfred Hilsberg zu verdanken hat. Und ich sage vielen Dank für Ihre Erinnerungen, Ihre Worte zu Alfred Hilsberg, der jetzt im Alter von 77 Jahren gestorben ist.
Ich bedanke mich.
Alles Gute, Herr Dorau.
Jo, tschüss.
Männer, die behaupten, sie seien Feministen, die sind mit Vorsicht zu genießen. Das ist die These von Lenzi Schmidt. Sie ist Soziologin, Podcasterin und Autorin, unter anderem auch auf Instagram bekannt für Beiträge zu feministischen Themen, gerne auch mal scharf und provokant. Und in ihrem neuen Buch, da fasst sie ihre These so zusammen: Wisst ihr, was wir uns eingebrockt haben, als wir Männern gesagt haben, dass auch sie Feministen sein können? Wir haben ihnen das perfekte Werkzeug gegeben, sich moralisch reinzuwaschen. Wenn ich noch einmal höre, wie ein Mann damit imponieren möchte, dass er Tampons im Bad bereithält, dann male ich ihm als Dank ein Herz auf seinen ungeputzten Spiegel mit meinem Menstruationsblut, versteht sich. Dieses Buch heißt Ich als Feminist, 70 Dinge, die wir bei Männern nicht mehr ertragen. Das ist ein Buch, was mit viel Biss, viel Humor und auch mit viel Wut von sexistischen Männern erzählt, die sich eben als Feministen bezeichnen. Und was für ein Phänomen sie da genau beschreibt und welche Rolle Wut und polemische Texte für den Feminismus spielen, darüber spreche ich mit Lenzi Schmidt. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ihr Buch besteht ja aus 70 kurzen Kapiteln und diese Kapitel sind alle überschrieben mit Sätzen, die Sie von Männern kennen. Und diese Sätze, die nehmen Sie dann auseinander mit viel Wortwitz, mit viel Biss. Dies sind so Sätze wie, ich habe das reflektiert oder Frauen sind Göttinnen oder auch meine Ex-Freundinnen waren alle crazy. Was sind das denn für Aussagen? Wie haben die es geschafft, zu Kapitelüberschriften in ihrem Buch zu werden?
Ja, mit diesen Phrasen ist man auf jeden Fall konfrontiert als Frau, vor allem im Datingleben oder auch so im normalen Leben.
Was würden Sie denn sagen? Was ist genau das Problem, das Sie hier einfangen? Was für Aussagen, was für Männer, was für Verhalten wollen Sie hier aufgreifen und auseinandernehmen?
Naja, es ist ja so, man hört auch in letzter Zeit häufiger den Begriff der performativen Männlichkeit. Also, dass Männer so sich feministisch zeigen, um eben gut bei Frauen anzukommen. Manche Männer glauben, wenn sie eben am 8. März demonstrieren gehen oder sich für Frauenrechte einsetzen, dass es genug feministische Praxis sei. Jedoch kommen eben solche patriarchalen Machtstrukturen zwischen den Geschlechtern gerade in romantischen Beziehungen zutage. In diesen kleinen Situationen, wie in meinem Buch beschrieben, wo eben Männer vielleicht ihre eigene Sozialisation noch gar nicht so richtig hinterfragt haben oder proaktiv angehen. Und man merkt da eben dann doch, oh, da gibt es eben doch noch Unterschiede zwischen den Geschlechtern und teilweise, ja, ist man eben da als Frau, muss man eben doch noch mehr emotionale Arbeit leisten oder man wird einfach dann doch irgendwie runtergemacht oder nicht ernst genommen, nicht respektiert und so weiter und so fort. Und diese Männer möchte ich eben, ja, ankreiden damit.
Mhm. Das ist so eine Art Spiegel, den Sie vorhalten. Würden Sie sagen, das richtet sich vor allem auch an männliche Leser oder weibliche Leserinnen, mit denen Sie sich dann solidarisieren? Oder wie würden Sie das sagen?
Mein Buch richtet sich hauptsächlich an Frauen. Also ich möchte sozusagen wie in den Gesprächen mit meinen Freundinnen eben diese klare, wütende Sprache haben, die man eben eher nur unter Frauen findet, wenn eben kein Mann anwesend ist, die nicht auf männliche Gefühle achtet und ja, einfach da sehr empowernd ist, sich solidarisiert mit Frauen und denen sagt, ey, dieses diffuse Gefühl, was du hier gerade fühlst, das ist wahr, hier stimmt irgendwas nicht und darüber müssen wir einfach mal reden. Und wenn Männer das lesen und dann in die kritische Selbstbefragung kommen, da freue ich mich natürlich total. Mhm. Es geht aber eher darum, Frauen aufzuzeigen, ey, es gibt viele kleine Dinge, wo eben dieses patriarchale Machtverhältnis zwischen Frauen und Männern eben rauskommt und darüber müssen wir uns mehr Gedanken machen. Weil oft ist es so, auch nach einer Beziehung, dass man sich dachte so, oh, warum habe ich eigentlich so viel mitgemacht? Also warum habe ich mich beleidigen lassen oder wie vielleicht war da auch, oder wurde ich nicht ernst genommen in einer Beziehung? Und ich glaube, da könnten wir natürlich schon in einer solidarischen Weise vorher schon aufzeigen, hier stimmt was nicht und wir halten zusammen als Frauen und ansonsten müssen wir ganz klar Schluss machen mit den Männern, wenn die sich nicht ordentlich verhalten uns gegenüber.
Hm. Sie haben ja einen besonderen Stil, Sie haben gerade schon gesagt, klar und wütend, so ist das Buch auch, ich kann mal sagen, wie das Buch beginnt. Die erste Phrase, die Sie auseinandernehmen, ist, ich als Feminist, also was Männer eben manchmal so sagen, und Sie schreiben dann dazu, ich kann gar nicht so viele Vulva-Cupcakes essen, wie ich bei solchen Sätzen kotzen möchte. Und so geht's dann weiter, dann gibt's eine andere Phrase, wenn jemand dann einen Mann anfängt, mit Freud Weiblichkeit erklären zu wollen oder so, dann schreiben sie, wenn der ernsthaft mit Freud kommt, dann schieß ihn direkt zum Mond mit einer phallusförmigen Rakete, versteht sich, denn so vieles in seiner und in Freuds Welt hat bekanntlich mit dem Penis zu tun. Da lachen sie selber, das hat Witz, das hat Punch, das teilt aus. Aber hat jetzt nicht unbedingt den Zweck, genau zu analysieren oder tiefergehend zu verstehen. Wieso haben sie sich für diese Sprache entschieden?
Ich finde, dass also so eine wütende, verlachende und provokante Sprache von einer Frau ist heute immer noch sehr ungewöhnlich. Also weil wir darauf gepolt sind oder sozialisiert sind, immer auf die Gefühle anderer zu achten. Und ich wollte es einfach anders machen. Und es stimmt, das Buch hat nicht so eine analytische oder theoretische Tiefe, aber es zeigt eben durch so eine direkte Sprache vielleicht schon das auf, was man vielleicht auch bei einer Simone de Beauvoir lesen kann. Und das ist eben genau die Sprache, die ich mit meinen Freundinnen verwende. Also wenn, wie ich schon meinte, wenn kein Mann anwesend ist. Also wir sind wütend. Wir sind wütend darüber, wie mit uns umgegangen wird. Also welches Verhalten immer noch gezeigt wird, auch von progressiven Männern. Und da vergleiche ich eben manchmal in witziger Weise Äpfel mit Bieren und werde dann trotzdem plötzlich ganz tiefgründig, manchmal auch dann 100% empowernd. Und das Buch soll eben wirklich so ein bisschen wachrütteln und dadurch eben ja, einfach mal zum Nachdenken anregen, warum ist denn da so eine wütende Sprache? Weil ich würde sagen, viele Frauen sind wütend und das muss jetzt auch einfach mal so geteilt werden.
Ihr Buch ist ja schon eine Weile draußen, jetzt ist es im März schon erschienen und es hat natürlich einige Reaktionen hervorgerufen. Begeisterte Reaktionen von Leserinnen, die den Humor feiern, die sich gesehen fühlen. Aber es gibt auch kritische Reaktionen von Menschen, die was anderes erwartet haben, mehr Tiefe erwartet haben, mehr Analyse, mehr Reflexion. Wie haben Sie die Reaktion auf Ihr Buch erlebt?
Ich bin total überwältigt von den Reaktionen. Ich hätte niemals gedacht, dass es so häufig gelesen wird. Also das freut mich natürlich sehr. Und natürlich freut mich das auch sehr, gerade bei den Leserinnen. Da stößt es ja natürlich auf sehr viel Verbundenheit und Verständnis und so. Ja, endlich sagt mal eine sozusagen. Ja, genau. Und bei den kritischen Reaktionen, ich verstehe auch, dass man vielleicht mehr erwartet, also mehr Tiefgang oder mehr theoretische Analyse. Es sollte aber eher wie so ein wütender Bericht sein und einfach mal nicht so überdacht sein, also im theoretischen Sinne, sondern so ist es. Es ist wie ein kleiner Ist-Zustand, den wir viele, viele Frauen von uns kennen. Und gerade bei ja so männlichen Reaktionen war es eben so, bei einigen Männern erzeugte es den Impuls, sich kritisch zu hinterfragen. Das hat mich gefreut. Und bei den anderen Männern, ja, da hat man ja gehört, das hat sie traurig gemacht oder die haben das dann nicht so richtig verstanden. Und ich glaube, hier ist auch das Problem, Männer sollten wirklich mal richtig zuhören. Also warum haben wir Frauen so eine Wut und warum sagen wir sowas? Ja, es sind alle Männer. Also wir haben dieses Misstrauen allen Männern gegenüber. Und da würde ich mir einfach wünschen, da solchen Erfahrungsberichten vielleicht mehr Raum zu geben, sich damit auseinanderzusetzen. Ich nehme die Kritik aber sehr ernst, dass so ein Buch auch mehr Tiefgang haben könnte. Also dass man dann vielleicht von der eigenen Erfahrung ins Theoretische kommen könnte. Und das ist auf jeden Fall eine Kritik, die ich annehme. Mhm. Wünsche mir aber trotzdem da von Männern mehr ein aufrichtiges Zuhören und sich da mal auseinanderzusetzen, warum ist da Wut in der Sprache überhaupt.
Ja. Also das kommt auf jeden Fall total rüber und ich finde auch, also auch bei mir, als ich es gelesen habe, hat es so verfangen und ich bin ins Nachdenken gekommen und war auch, also wie so auch angeregt von dieser Wut und gemerkt, so, okay, das macht was mit mir. Und ich habe bei mir aber auch, ich habe so versucht zu beobachten, was macht es mit mir, dass es so die ganze Zeit so wütend ist und so Punchlines und so austeilt. Ich habe gemerkt, ja, okay, die Wut, die fühle ich. Und ich war dann selber so gefangen in der Wut und habe gedacht, ah, ich würde mir jetzt wirklich wünschen, wenn es jetzt nochmal, also konkrete Lösungsansätze zum Beispiel gibt. Mhm. Ich weiß nicht, haben Sie darüber nachgedacht oder war das dann auch nicht Ihr Anliegen?
Also meines Erachtens ist es halt im Feminismus ja auch so, dass Frauen immer noch die Protagonistinnen im Feminismus sind und Männer sollten lediglich eben Nebendarsteller und Unterstützer sein. Und das bedeutet eben, was ich schon meinte, einfach den Raum zu geben und sich den entscheidenden Veränderungen eben in diesen zwischenmenschlichen Situationen zu stellen. Das heißt eben proaktiv die Übernahme von Verantwortung zu zeigen und richtig zuzuhören. Und was ich eben aber auch schon so kenne von meinem persönlichen sozialen Umfeld ist, also da spielt zum Beispiel Mann und Frau sein gar nicht mehr so eine große Rolle. Und das haben wir uns jahrelang erarbeitet, dass alle gleichermaßen emotionale Arbeit leisten und Verantwortung füreinander zeigen. Und das ist auf jeden Fall möglich. Also es steht nicht so schlecht um Männer sozusagen. Ja. Ich verstehe auch, dass man da Lösungsansätze will. Aber
genau, muss ja gar nicht ihre Aufgabe sein. Also ich meine, man kann auch sagen, ja gut, genau, jetzt Problem haben wir erkannt, dann können wir ja alle irgendwie über Lösungsansätze nachdenken. Da sind ja auch Lösungsansätze drin. Und ich finde es ja auch, also das Ende des Buchs, das fand ich dann total spannend, weil da ja nochmal eine ganz andere Seite dann zum Vorschein kommt. Da schreiben sie, dass die Schärfe ihrer Worte und die Selbstsicherheit eigentlich nur die halbe Wahrheit ist und dass die andere Wahrheit davon handelt, verletzlich zu sein, sich als Mensch zu zeigen, nach Liebe zu streben. Ohne dieses Kapitel ist das Buch dann eigentlich nur halb vollständig oder wie ist das für Sie?
Auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den Sie ansprechen. Also es war ja so, dass der Verlag ja auf mich zugekommen ist und die kannten mich vorher schon so von Instagram und meinten so, wir wollen so ein freches Buch haben. Und ich habe aber während des Schreibens gemerkt, ja, ich bin ja nicht nur die Powerfrau. Also ich habe ja auch schon einiges erlebt oder hatte auch eine schwierige Beziehung. Das schreibe ich auch in meinem Buch in dem Vorwort und Nachwort, was Sie angesprochen haben. Eben, dass es auch eine sehr gewaltvolle Beziehung war, auch gerade mit einem linken und feministischen Mann, bei dem man es nicht gedacht hätte. Und ich bin sehr froh, dass ich mich getraut habe, das zu sagen. Also für mich war das Buch auf jeden Fall ein Türöffner, um auch für mich zu reflektieren, okay, ich habe da so ein paar Sachen vielleicht noch gar nicht aufgearbeitet und gleichzeitig die Entscheidung zu treffen, ich möchte ein liebender Mensch bleiben und ich erhoffe mir das auch, ja, mit allen Beziehungen, die ich zu Männern führe, ob freundschaftlich oder auch romantisch, dass das möglich ist und ich möchte trotzdem mit offenen Armen Männern gegenüberstehen und die annehmen. Und dann muss man eben aber kritisch sein und sagen, okay, welche Männer verdienen die Liebe und welche halt nicht. Und zu der Polemik in meinem Buch noch ein Satz. Es ist ja so überspitzt geschrieben, damit man, glaube ich, sich auch als Mann, so wie Sie, dass man sich auch immer davon distanzieren kann. Also, dass man auch sagen kann, ja, okay, so bin ich jetzt aber auch nicht. Also, es ist auch eine Einladung zu sagen, okay, ich bin ja jetzt nicht ganz so schlimm. So ist es eigentlich auch gemeint.
Ja, ich finde spannend, dass das am Ende dann so was Versöhnliches hat und auch, dass Sie zum Ende auch nochmal ganz vielen Männern danken, ganz explizit auch Männern danken in ihrem Nachwort für ja, die Solidarität, die diese Männer, Freunde von ihnen eben natürlich auch mitbringen, offene Herzen und so. Ganz zum Schluss die Frage, was würden Sie denn sagen, was können wir alle gemeinsam tun, um dem was entgegenzusetzen, Männer, die sich ja unangemessen, respektlos, selbstzentriert verhalten?
Ich glaube wirklich, dass die Lösung darin liegt, dieses solidarische Miteinander im Kleinen zu schaffen und damit vielleicht eine größere Wirkung zu haben. Also das sind nicht nur diese großen Themen wie Frauenrechte, Abtreibungsrechte und so weiter. Also wir brauchen auch im zwischenmenschlichen Ebene Veränderung und das schaffen wir nur ganz im Kleinen, indem wir ganz viel aushandeln miteinander. Aber natürlich ist es auch so, wir brauchen im feministischen Kampf, brauchen wir alle. Für uns Frauen ist es oft eben noch ein Kampf, also ein Überlebenskampf, kann man so sagen. Und da brauchen wir alle Männer und alle, die sich uns anschließen möchten. Und da muss man aber auch dazu sagen, dass die reflektierte Männlichkeit im gemeinsamen Kampf gegen die tatsächliche männliche Gewalt nicht ausreicht. Und hier brauchen wir eben alle und gemeinsam und solidarisch, um vielleicht das Patriarchat voll und ganz zerschlagen zu können.
Das sagt die Soziologin, Podcasterin und Autorin Lenzi Schmidt über ihr Buch Ich als Feminist, 70 Dinge, die wir an Männern nicht mehr ertragen. Das ist im März schon erschienen im Gutkind Verlag, hat 208 Seiten und die kosten 15 Euro. Und ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier auf Deutschlandfunk Kultur.
Ganz lieben Dank, dass ich dabei sein konnte und einen schönen Tag wünsche ich.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Die Stadt Köln fühlt sich gerade, von Stunde zu Stunde kommen mehr Games-Fans in die Stadt, weil die Gamescom, die lädt wieder ein, größte Computerspielmesse der Welt, ab morgen offen für alle und ab heute schon für Fachpublikum. Unser Gamekenner hier, Markus Richter, der ist auch schon da und hat gerade die politische Eröffnung mitbekommen mit Technologieministerin Dorothee Beer. Und was die Gamescom da bietet dieses Jahr und welche Rolle die Politik spielt, das frage ich gleich Markus Richter, ja. Die einen sind gerade in Urlaub, machen sich's gemütlich am Strand oder am See oder in den Bergen. Und für andere bedeutet aber Mitte August endlich wieder durch volle Messehallen pilgern und die weltgrößte Videogame-Messe der Welt besuchen. Die Gamescom in Köln, die wird heute eröffnet und für uns schon seit gestern mit dabei ist unser Spielekritiker Markus Richter. Hallo nach Köln.
Hallo, hallo.
So richtig fängt es ja eigentlich erst morgen an mit der Gamescom. Ab morgen können dann alle rein, aber heute Fachbesucher, Medienvertreter sind schon mal da. Und gestern war auch schon was los, Markus. Da gab es die Gamescom Opening Night als Live-Event. Was war das für ein Abend gestern?
Also es soll quasi so die feierliche Eröffnungsshow der ganzen Gamescom sein. Die findet hier live auf dem Messegelände vor 5000 Leuten statt und im Livestream. Und es ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, so eine große Trailer-Show. Es gibt sehr viele Trailer, also Werbeclips zu neuen Spielen. Das Besondere ist dann, viele laufen hier zum allerersten Mal. Eins der Spiele, die gestern vorgestellt wurde, ist zum Beispiel The Fallen 2, ein Action-Fantasy-Spektakel aus Deutschland, das auch ziemlich prominent platziert wurde. Und nach diesen Trailern gibt es dann oft noch so ein Interview mit den Entwicklern. Und manchmal ist es aber auch so, da folgt dann Trailer auf Trailer auf Trailer und insgesamt sind in diesen 2 Stunden 43 Spiele vorgestellt worden. Und das war vor allem im zweiten Teil eher so eine Art Werbefernsehen als gelungene Show-Gala, was ein bisschen schade war eigentlich.
Boah, ja, 43 Spiele-Trailer nacheinander, das stelle ich mir richtig krass vor. Aber das war gestern Abend, jetzt heute gab es ja auch was Besonderes. Jetzt gerade gab es die politische Eröffnung der Messe und da gab es einen Vortrag von der Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Dorothee Beer, die jetzt zum ersten Mal dabei ist in dieser Funktion bei der Gamescom. War das was Besonderes?
Genau, das war was Besonderes, weil zum ersten Mal in dieser Funktion trifft es halt genau. Ne? Dorothee Bär von der CSU ist der deutschen Games-Branche schon ganz lange in ganz verschiedenen Positionen sehr verbunden gewesen. Sie hat Games immer zu ihrem Thema gemacht und deswegen warten natürlich jetzt alle gespannt, obwohl es nicht im Titel vom Ministerium ist. Es ist für Games zuständig und wenn sie jetzt als Ministerin kommt, was ist da? Weil es gibt in Deutschland so einen jahrelangen Streit um die Förderung von Games. Die war sehr unzuverlässig, die hatte immer wieder auch Aussetzer, die Höhe hat nicht so ganz gepasst. Und das Ministerium von Bär hat jetzt eine neue Förderungswelle ermöglicht. Und die Frage ist aber, wie zuverlässig wird die? Und die Branche fordert auch seit längerem schon Steuererleichterungen, also zusätzlich zu den Förderungen, weil Förderung ist immer für kleine Firmen gut, die für die großen nicht so sehr. Und da war hier so ein bisschen so vielleicht die kleine Hoffnung, vielleicht gibt es da noch was.
Mhm. Und konnte sie was präsentieren für die Gamescom, für die Games-Fans und Macher?
Also ich fand es überraschend harmonisch, also sowohl Felix Falk, der Chef vom Branchenverband GEM, als auch der Landeschef hier in NRW, Hendrik Wüst, waren des Lobes voll für die Ministerin und dessen, was sie schon möglich gemacht hat. Und da ging es halt um die Steuererleichterung und da hat Dorothee Bär etwas mitgebracht, aber es klang erst nochmal sehr diplomatisch.
Und dazu gehört natürlich auch die steuerliche Förderung. Ich will, dass die Gamesbranche bei uns die Konditionen findet, wie sie international üblich sind. So haben wir es auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Und für alle, die jetzt gedacht haben, der gordische Knoten ist schon durchschlagen nach 100 Tagen, ganz so schnell geht es dann doch nicht.
Und das ist sozusagen vielleicht jetzt nicht der große Knall, den man sich vielleicht erhofft hat, aber es ist immer was Besonderes, weil hier zum ersten Mal eine Ministerin auftritt, die ganz klar hinter der Gamesbranche steht. Und von daher war es schon was Besonderes.
Es ist natürlich total wichtig, dass sie da ist und was sie zu sagen hat für die Entwicklung von Games in Deutschland. Aber für die meisten Besucherinnen und Besucher der Gamescom war das jetzt wahrscheinlich nicht das Highlight, dass Dorothee Bär da war, sondern die sind da, weil sie ja neue Spiele, neue Möglichkeiten entdecken wollen. Hast du da schon was Besonderes gesehen oder bist du auf was Besonderes gespannt?
Also ich habe sozusagen bin kurz an den Ständen der großen Spiele vorbeigegangen, die es natürlich gibt und wo man auch schon weiß, was da passieren wird. Also World of Warcraft gibt es Neuerungen, dieses riesige Online-Rollenspiel. Der neueste Ableger, eines der bekanntesten Ego-Shooters, Call of Duty in der Version 7 ist hier präsentiert oder die Horrorreihe Resident Evil zeigt auch was. Aber es gibt auch so die kleinen, manchmal sehr absurden Games und für die bin ich eigentlich auch immer auf der Gamescom. Und ich habe mir heute eins angeschaut, Pizza Bandit. Das ist gleichzeitig ein Shooter und ein Kochspiel. Ja, also eine Geschichte um einen Kopfgeldjäger, der als Kind aber lieber Pizzabäcker sein wollte und sich diesen Wunschtraum halt erfüllt. Das ist genau, wonach es sich anhört, abstrus und chaotisch. Man kann es nämlich auch zusammenspielen und es hat großen Spaß gemacht. Und ich finde, gerade für solche kleineren Spiele ist die Gamescom sehr wichtig und auch ich finde das oft am interessantesten, weil die kann man hier neu entdecken. Bei den großen Titeln, die ziehen ja meist Fans an, die eh schon wissen, um was es gehen wird. Außerdem vielleicht noch ein anderes spannendes Thema, was hier ist, wie Spiele demokratiefördernd wirken können. Da gibt es einen extra Stand der Bundeszentrale für politische Bildung unter dem Titel Games for Democracy. Und das spielt auch eine große Rolle auf dem Gamescom-Kongress. Und insgesamt gibt es dieses Jahr über 1500 Aussteller. Es gibt also die nächsten Tage auf jeden Fall noch genug zu tun.
Markus Richter ist beschäftigt für die nächsten Tage und wir werden hier in Deutschlandfunk Kultur auch noch öfter über die Gamescom sprechen in den nächsten Tagen. Am Samstag zum Beispiel sprechen wir hier in unserem Podcast und Sendung Digitales Leben Breitband ausführlich über diese Games for Democracy, die Markus Richter hier gerade genannt hat. Ganz herzlichen Dank dir, Markus, und noch viele spannende Entdeckungen auf der Gamescom.
Dankeschön.
Funky Places, kreative Szeneorte auf der ganzen Welt.
Ja, wir stellen Ihnen diesen Sommer Orte vor, die nicht unbedingt in den Reiseführern dieser Welt stehen, sondern die vor allem für die Menschen spannend sind, die dort leben. Kleine Kinos, wo die Leute zusammenkommen, vielleicht kleine versteckte Kunstgalerien oder selbstverwaltete Comicbibliotheken. Orte, die unsere Autorinnen und Autoren weltweit entdecken und faszinieren. Und heute geht's hier bei uns nach Nairobi in Kenia. Anne Fleischmann ist dort und die stellt uns die Bar Shelter vor, die eine der offenen, kreativen Keimzellen von Nairobi ist.
Etwa 20 Künstlerinnen und Künstler stehen Schlange, um sich in die Liste für den Abend einzutragen. Emanuela trägt ihre Gitarre in einer schwarzen Tasche auf dem Rücken, die fast so groß ist wie sie selbst. Die 25-Jährige hat kurzrasierte Haare, trägt eine zerrissene, weite Jeans und ein weißes Poloshirt mit schwarzem Kragen. Sonst fällt es ihr schwer, sich offen in Nairobi zu zeigen. Häufig erfährt die queere Musikerin Anfeindungen auf der Straße.
Leute verurteilen dich nur wegen deines Aussehens, deiner Kleidung. Vielleicht urteilen die Leute einfach über dich, ohne dich oder ohne deine wahren Absichten zu kennen.
Queer zu sein in Kenia ist nicht leicht. Homosexualität steht unter Strafe. Das Gesetz stammt noch aus der britischen Kolonialzeit. Zudem liegt ein Gesetzesentwurf im Parlament, der in einigen Fällen sogar die Todesstrafe vorsieht. Viele Mitglieder der LGBTQ-Community fühlen sich oft nicht sicher, verstecken sich, haben keinen normalen Alltag. Familien brechen oft den Kontakt ab, sobald sich jemand outet. Aus Kirchen wird man ausgeschlossen. NGOs, die sich für die Rechte queerer Menschen einsetzen, werden von Behörden an ihrer Arbeit gehindert.
Das kann einen in die Depression treiben. Es gibt einige Orte, von denen ich sogar fliehen musste, um nach Nairobi zu kommen, weil ich das Gefühl hatte, dass diese Orte nicht gut für mich waren. Mein Leben war in Gefahr. LGBTQ in Kenia, das bedeutet, die meiste Zeit allein zu sein. Ich kann nur sagen, dass es für die meisten von uns wirklich sehr, sehr schwierig ist.
Heute möchte Emanuela sich zeigen und zwei ihrer Songs spielen.
Hier fühle ich mich sicher. Der Shelter ist ein schöner Ort, ein Safe Space, an dem ich mich frei ausdrücken kann, ohne als Sünderin verurteilt zu werden.
Die Bar Shelter im Stadtteil Westlands wurde genau deswegen gegründet. Shelter ist das englische Wort für Unterschlupf oder auch Zuflucht. Alle sind hier willkommen, egal welche Herkunft, Alter oder Sexualität. Das drückt sich auch an den Wänden der Bar aus. Gemälde, Fotografien und Collagen aus buntem Papier. Gelb, Grau und Schwarz sind Naitiemus Collagen. Es ist eine Serie und sie heißt Pieces of Self, Teile von sich selbst. In der Mitte jedes Werkes ist ein menschlicher Körper in verschiedenen Posen. Diese stellen die Reise einer Selbstfindung dar. Ein gekrümmter Körper zeigt zum Beispiel das Eingesperrtsein in gesellschaftliche Vorstellungen. Es ist Naitiemus erste Ausstellung in einer Bar und auch die erste Ausstellung im Shelter überhaupt. Die 30-jährige Künstlerin mit den langen Haaren ist von dem Konzept begeistert.
It's a very chill out place. People are coming to vibe, to connect, to catch up after a day.
Es ist ein cooler Ort, an dem man mit Freundinnen chillt und schöne Musik hört. Ich mag das, weil es die Kunst so zugänglich macht. Die Leute kommen hierher, um sich nach einem langen Tag auszutauschen, zu erzählen, sich zu vernetzen. So wird die Kunst Teil des Erlebnisses und bringt alle zusammen.
And it brings everybody together.
Keine Selbstverständlichkeit, weiß Open-Mic-Initiatorin Saida Ibrahim.
Es gibt nicht viele Orte in Nairobi oder Kenia, an denen Kreative einen Ort haben, an dem sie offen ihre neue Musik oder ihre neue Kunst praktizieren können und ein Publikum haben, das ihnen auch Feedback gibt.
Dann geht es los. Das Shelter schafft eine Gemeinschaft, in der viele, die sich sonst verstecken müssen, sprechen, sich künstlerisch ausdrücken und dadurch heilen können. Saida Ibrahims Idee der Open Mic Night geht auf.
Mental health is actually our driving force.
Die mentale Gesundheit ist unsere treibende Kraft. Wir sagen, dass sich ausdrücken das Gegenteil von Depression ist. Also, wenn du das Gefühl hast, dass du im Leben nicht weiterkommst, dann ist die Bühne für dich da. Damit du nicht mehr alles in dir drin behalten musst, sondern einfach loslassen und frei sein kannst.
Let yourself loose and be free.
Ein Ort, um auszudrücken, was sonst vielleicht nicht so leicht ausgedrückt werden kann in Kenia. Unsere Deutschlandfunk-Kulturautorin Anne Fleischmann hat uns die Shelter Bar in Nairobi vorgestellt. Und wir besuchen diesen Sommer ja fast täglich besondere kleine Orte, Funky Places nennen wir sie. Und morgen geht's ja bei uns nach Helsinki zu einer ganz besonderen Sauna.